Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Und dazu begrüßt sie Claudia Henn. Hundert Jahre nach Einführung des Frauenwahlrechts sind Frauen in keinem deutschen Parlament gleichberechtigt vertreten. Der Deutsche Bundestag hat derzeit einen Frauenanteil von 31%, nach einem Anteil von 36,5% in der vorangegangenen Legislaturperiode. Immer wieder gibt es daher Versuche, mehr Gleichberechtigung per Gesetz durchzusetzen. Ein solcher Versuch ist heute Vormittag gescheitert. Brandenburgs Paritätsgesetz wurde gekippt, mehr dazu gleich bei Deutschland heute. Außerdem, nach Pleiten und Pannen wird er in einer Woche endlich eröffnet, der BER, Berlins neuer Flughafen. Wir stellen Ihnen den Schönefelder Flughafenbürgermeister vor. Und reiches Bundesland, arme Kinder, wie Corona die sozialen Probleme in Baden-Württemberg verschärft. Nur wenige Monate war es in Kraft, das brandenburgische Paritätsgesetz. Was so sperrig klingt, war ein bundesweit einmaliger Vorstoß in puncto Gleichberechtigung. Denn das Gesetz sah vor, die Listenplätze der Parteien bei der kommenden Landtagswahl jeweils zur Hälfte mit Frauen und Männern zu besetzen. Klingt gut, aber dieses halbe-halbe auf den Kandidatenlisten ist verfassungswidrig, sagt das Brandenburger Verfassungsgericht. Das Gesetz ist heute Vormittag gekippt worden. AfD und NPD waren dagegen vor Gericht gezogen. Im Studio begrüße ich jetzt meine Kollegin und Juristin Ann-Kathrin Jeske. Frau Jeske, wie haben die Richterinnen und Richter in Brandenburg ihr Urteil begründet?
Ja, die Richterinnen und Richter in Brandenburg haben dieses Urteil zuallererst einstimmig gefällt. Und das ist durchaus bemerkenswert, denn ein vergleichbares Urteil ist ja in Thüringen schon im Sommer gefallen. Und bei diesem Urteil war es eben so, dass es auch abweichende Voten gab. In Brandenburg hatte das Gesetz eigentlich mehr Ausnahmen und dennoch ist es einstimmig gekippt worden. Die Richterinnen und Richter haben gesagt, es schränkt ein, wen die Parteien aufstellen dürfen. Und es schränkt auch ein, wer sich als Kandidat oder Kandidatin aufstellen lassen kann. Das sei eine inhaltliche Vorgabe, die so mit dem Demokratieprinzip eben nicht vereinbar wäre, weil es Sache der Parteien ist, wie sehr sie sich für die Gleichberechtigung einsetzen und wie sehr sie das zu ihrem Schwerpunkt machen. Geklagt hatten ja kleinere Parteien vor allen Dingen mit einem hohen Männeranteil. Sie haben es schon gesagt, die AfD und die NPD. Es gab allerdings auch Verfassungsbeschwerden von Mitgliedern der Jungen Liberalen und der Piratenpartei, die nur heute nicht, also dazu wurde eben im Sommer nicht verhandelt. Die sind aber weiterhin anhängig. Und wir hören mal Karl Albrecht Schachtschneider, der die AfD in diesem Verfahren vertreten hat.
Das Gericht hat ausführlich dargelegt, dass also eine gruppenhafte Besetzung, das Wort kommt vom Gericht, des Parlaments dem demokratischen Prinzip, nämlich dem Prinzip der Gesamtrepräsentation, widersprechen würde.
Genau, jeder Abgeordnete, jede Abgeordnete vertritt also das gesamte Volk. Das heißt, man vertritt eben nicht sein eigenes Geschlecht. Das ist eine Argumentation, die nicht nur die AfD vertritt, sondern das vertreten eben auch viele Rechtswissenschaftlerinnen und Rechtswissenschaftler. Und sie sagen, das ist so, weil eine Ständedemokratie, das ist ja etwas, was der Vergangenheit angehört, also dass man beispielsweise seinen Berufsstand vertritt oder sein Geschlecht oder dass die Herkunft eine Rolle spielt. So etwas kenne das Grundgesetz und kennen die Landesverfassungen in diesem Fall eben nicht.
Dem Gesetz wurde eine einstimmige Absage erteilt, sagten Sie. Wie sind denn die politischen Reaktionen darauf?
Ja, die AfD hat das Urteil begrüßt. Die stellvertretende AfD-Vorsitzende Beatrix von Storch sprach sogar von Geschlechterapartheid. Es sei gut, dass dieses Gesetz jetzt tot sei. Andere Reaktionen kommen von der Landtagspräsidentin in Brandenburg, Ulrike Liedtke. Sie versuchte das Ganze ein bisschen positiv zu drehen. Sie sagte, das sei jetzt eine Chance, neu über dieses Thema nachzudenken, denn es sei ja jetzt sehr präsent in der Öffentlichkeit, dass das eben ein großes Thema ist, dass Frauen nicht genügend in den Parlamenten vertreten seien. Und in diese Richtung ist vielleicht auch eine Äußerung der Frauenunion, der Vorsitzenden von der Frauenunion, Annette Wiedmann-Mautz, zu deuten, die eben auch sagte, alle Parteien seien jetzt gleichermaßen in der Pflicht, die Gleichberechtigung mit geeigneten Maßnahmen durchzusetzen. Ein Blick ist vielleicht auch noch spannend nach Berlin. Dort plant die rot-rot-grüne Landesregierung seit längerem schon ein Paritätsgesetz. Wahlrechtsgesetz. Und die Reaktionen aus Berlin deuten heute in die Richtung, dass man an diesem Gesetz auch festhalten will und es auf eine sichere Rechtsgrundlage stellen möchte.
Das war es also noch nicht mit mehr Chancengleichheit in deutschen Landesparlamenten. Oder geht es jetzt noch vors Bundesverfassungsgericht? Wie läuft das jetzt weiter?
Also im Brandenburger Fall geht es auf jeden Fall nicht vor das Bundesverfassungsgericht. Das hat mir Jelena von Achenbach, die Vertreterin des Brandenburgischen Landtags, die Verfassungsrechtlerin, heute auch im O-Ton gesagt.
Nein, ich glaube nicht, dass es dafür einen zulässigen Weg gibt und das werde ich nicht tun. Das ist Landeswahlrecht und das ist Gegenstand der Verfassungsautonomie des Landes Brandenburg und die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Dazu sehe ich so oder lese ich so, dass hier das Bundesverfassungsgericht keine Zuständigkeit hat.
Was man allerdings sagen kann, ist, dass in dem Thüringer Fall schon eine Verfassungsbeschwerde vorbereitet worden ist. Das heißt, dort ist ein Verfahren beim Bundesverfassungsgericht anhängig. Da dürfen wir gespannt sein. Allerdings, die Chancen stehen eher schlecht, dass dieses Verfahren Erfolg haben könnte.
Gleichberechtigung in Länderparlamenten ist vorerst Geschichte. Das Brandenburger Paritätsgesetz wurde gekippt. Meine Kollegin Ann-Kathrin Jeske mit Hintergrundinformationen. Vielen Dank dafür.
Gerne.
Kaum zu glauben, in gut einer Woche öffnet der BER. Wenn am übernächsten Samstag, 31. Oktober, die ersten Flugzeuge am Hauptstadtflughafen landen, dann ist das der Schlusspunkt eines Großprojekts, das zeitlich und finanziell komplett aus dem Ruder gelaufen ist. Zur Eröffnung gibt's Corona-bedingt keine Party, keine großen Empfänge. Wir machen einfach auf, sagt Flughafenchef Engelbert Lüttke-Daldrup. Dem nachgesagt wird, er hätte den 31. Oktober gewählt, weil dies sein Geburtstag ist. Es gibt aber noch eine weitere Person, die sich über die Eröffnung ganz besonders freuen dürfte. Der langjährige Bürgermeister von Schönefeld, Udo Haase, in dessen Gemeinde der BER liegt. Meine Kollegin Claudia van Laak hat ihn getroffen.
Es war sein sehnlichster Wunsch. Udo Haase wollte den BER mit eröffnen.
Ja, wissen Sie, das hatte ich mir 2011 vorgenommen. Da hatte ich das Ziel, den Flughafen als amtierender Bürgermeister einzuweihen.
Haase wartete Jahr um Jahr. Der BER wurde fertiger und fertiger, allerdings nie zu 100%. So ging der parteilose Bürgermeister von Schönefeld nach fast 30 Jahren im Amt im letzten Jahr in den Ruhestand.
Ich wäre nie darauf gekommen, dass 8 Jahre seit 2011 nicht ausgereicht haben und wir in 20 erst den Flughafen eröffnen. Aber ist egal, da es eh keine Feier gibt, keine offizielle Eröffnung und alles nur noch so eröffnet ohne großes Brimborium. Es ist überhaupt kein Problem.
Udo Haase verliert seinen Optimismus nie. Das ist seine hervorstechendste Eigenschaft. Als Stimmen laut wurden, der Hauptstadtflughafen müsse komplett abgerissen und neu gebaut werden, blieb er ruhig und hielt weiter am BER fest. Schließlich war er der Flughafenbürgermeister.
Wenn mir der Glaube verloren gegangen wäre, hätte ich nicht mehr die vielen Investoren bei Laune halten können, die vor mehr als 10 Jahren teilweise Land gekauft haben und hier bauen wollten.
Der 68-Jährige hat zu einer kleinen Tour durch seine Gemeinde mit den 6 Ortsteilen eingeladen. Schönefeld ist reich. Durch den bestehenden Flughafen sprudeln die Gewerbesteuereinnahmen stärker als überall sonst in Ostdeutschland. Udo Haase sah diese Entwicklung voraus, setzte deshalb ein neues Rathaus mitten auf die grüne Wiese, nicht weit weg von der Stadtgrenze zu Berlin-Neukölln. Er breitet seine Arme weit aus, fast wie ein König, der sein Land zeigt.
Auch hier war Acker. Ich weiß noch, wie Neukölln sich halb tot gelacht hat über den Haase, der auf dem Acker ein Rathaus baut. Ganz alleine, so als Solitär. Und alle haben gesagt, der ist verrückt.
Nach dem Rathaus kam dann das Schwimmbad, die Sporthalle, der Kindergarten. Eine erste Schule, eine zweite. Jetzt, wo der Start des BER kurz bevorsteht, dreht sich ein Baukran neben dem anderen. Immer mehr junge Familien ziehen nach Schönefeld. Die Einwohnerzahl hat sich seit 1990 verdreifacht. Dass die Flughafengemeinde Schönefeld so stark wächst, wundert viele. Schließlich wird mit der Verlagerung des Flugverkehrs von Tegel zum BER der Fluglärm extrem zunehmen. Den agilen Rentner Udo Hase wundert das Wachstum dagegen nicht. In Schönefeld sind die Jobs. Hier ist viel Platz für Eigenheime und Mietwohnungen, gepaart mit einer guten Infrastruktur. Er deutet auf ein großes, rotes Backsteingebäude. Hier eröffnen wir in Kürze einen Kindergarten mit 530 Plätzen, sagt er stolz.
Und das sind einfach so Dinge, die zählen. Ich meine, was nutzt eine Gemeinde oder einem Bürger, der jetzt in einer Gemeinde wohnt, wo er keinen Kindergartenplatz hat, wo er einen weiten Schulweg hat, wo die Schule veraltet ist, wo die Toiletten marode sind und wir haben alles neu und vom Feinsten. Wo die über die Straße gehen, sind im Gymnasium. Und das ist alles nagelneu und schick und hochmodern.
Hase ist ein Flugnarr. Die Vitrinen im Rathaus voller Modellflieger. Am Jackett trägt er immer einen Flugzeuganstecker. Im Sommer sitzt der Rentner auf seiner Terrasse und genießt den Lärm der an- und abfliegenden Maschinen. Alles eine Frage der Einstellung, behauptet der frühere Bürgermeister.
Man muss sich freuen über die Sache. Wenn man sich da ärgert, dann verzweifelt man. Dann stirbt man eines Tages an einer Depression. Man kann sich ja steigern. Und in diese Schleife sind einige Leute gefallen oder sind da drin. Die könnten es wesentlich einfacher haben, wenn sie damit anders umgehen würden, nicht?
Das alles klingt ein bisschen nach dem Klischee von amerikanischer Mentalität. Macherqualitäten verbunden mit einem grenzenlosen Optimismus. Dabei ist Hase in der DDR aufgewachsen. Der promovierte Asienwissenschaftler und Mongolei-Fan arbeitete vor der Wende an der Berliner Humboldt-Universität. Nach 1990 blieb er bewusst parteilos. Das Agieren von SPD, CDU und Linken in puncto BER schreckte ihn ab, erzählt er. Je nachdem, wer gerade an der Regierung war, schob die Schuld der jeweils anderen Partei zu. Und jetzt wird wieder herum kritisiert, seufzt der 68-Jährige.
Wir haben hier auch eine Möglichkeit, mal stolz zu sein und uns zu freuen, dass wir hier so einen schönen Flughafen jetzt endlich an den Start bringen. Und da wird gejammert. Aber Deutsche sind halt die Weltmeister im Jammern und das kann man wirklich überall beobachten.
Der Schönefelder Flughafenbürgermeister. Sie hörten ein Porträt von Claudia van Laak. Die Eröffnung des BER ist morgen ab 9.10 Uhr auch Thema im Wochenendjournal. Unser Brandenburg-Korrespondent Christoph Richter hat sich mit der Pleiten-, Pech- und Pannengeschichte des Flughafens beschäftigt. Kein Geld fürs Schwimmbad, kaum Platz zu Hause und auch beim Essen muss gespart werden. Auch in einem der reichsten Bundesländer Deutschlands gilt jedes fünfte Kind, jeder fünfte Jugendliche als arm. Baden-Württemberg steht zwar bundesweit neben Bayern am besten da, wenn es darum geht, wie viele Menschen von Armut bedroht sind. Aber die Kinder trifft es auch hier so oft wie überall im Bundesgebiet. Und die Corona-Pandemie werde die Kinderarmut noch mal verschärfen. Darauf machen Sozialverbände in diesen Tagen aufmerksam mit einer Aktionswoche gegen Armut in Baden-Württemberg. Katharina Thoms berichtet.
So gut wie jeden Tag ist er hier in dem Jugendhaus im Stuttgarter Norden.
Ich bin seit 4 Jahren hier als Besucher und auch eigentlich als Thekenkraft. Da kann man zocken, spielen.
Der 15-Jährige will sich lieber Ali nennen, statt seinen richtigen Namen im Radio zu verraten. Ein bisschen nervös zupft sich der braunhaarige Junge mit dem rundlichen Gesicht an seiner Maske herum beim Erzählen. Er ist gern hier, war froh, dass er nach dem Shutdown endlich wieder herkommen konnte.
Bei mir zu Hause habe ich fast nie Ruhe so.
Zu Hause sind sie zu fünft. Mama, Papa und seine 2 Schwestern. Die syrische Familie ist seit 5 Jahren in Deutschland. Die Mutter war früher Reiseführerin. Erst jetzt lernt sie Deutsch und will möglichst eine Ausbildung machen. Der Vater war in Syrien Schweißer, macht eine Umschulung. In Syrien ging es ihnen gut, sagt Ali. Hier haben beide Eltern keine Jobs, verdienen kein eigenes Geld, erzählt er ein bisschen entschuldigend.
Also uns geht es finanziell nicht gut jetzt, aber es ist okay, man kann damit leben.
Als wegen Corona alles dicht war und sie alle fünf zu Hause saßen und Ali plötzlich auf sich allein gestellt war, das hat ihn überfordert. Er war in der 8. Klasse, Gemeinschaftsschule, und plötzlich alleine lernen und Aufgaben lösen. Zu Hause konnte ihm niemand helfen.
War schon schwer, weil für mich ist es so, als erstes brauche ich eine Erklärung vom Lehrer und dann verstehe ich erst das Thema. Es war schwer, so alleine klarzukommen mit den Themen und so weiter.
Immerhin, Laptops hatten Ali und seine Schwester schon für die Schulaufgaben. Das Jugendamt hatte die schon vor längerer Zeit finanziert, weil sie sich selbst keine leisten konnten. Von der Schule gab es keine Geräte während der Corona-Schließung. Viele hier im Jugendhaus kommen aus ähnlichen Familiensituationen. Alles ist eine Herausforderung, weil das Geld nicht reicht. Denn Kinderarmut, das heißt immer auch Familienarmut, betonen Sozialverbände und die Vertretung armer Menschen in Baden-Württemberg, die Landesarmutskonferenz. Annette Heißritter bei der Vorstellung der Aktionswoche gegen Armut.
Besonders bedroht sind Kinder und Jugendliche, die aus Familien kommen, die durch Arbeitslosigkeit oder vielleicht durch alleinerziehende Haushalte gekennzeichnet sind. Haushalte, die mehr als drei Kinder versorgen. Oder Familien mit Flucht- und Migrationshintergrund.
Als arm gilt, wer weniger als 60% des mittleren Einkommens verdient. Mit Hartz IV, Grundsicherung oder prekären Jobs ist es in Baden-Württemberg mit seinen hohen Lebenshaltungskosten besonders schwierig klarzukommen. Roland Saucher von der Baden-Württembergischen Landesarmutskonferenz.
Sie müssten jetzt als Familienvater, wenn Sie Kinder hätten, ein 13-jähriges, müssten Sie dieses Kind mit 4 Euro 0,9 Cent täglich über Wasser halten.
Es ist seit Jahren bekannt, dass das Existenzminimum im Hartz IV nicht armutsfest ist. Mindestens 150 Euro fehlen im Monat einem Erwachsenen, um überhaupt teilnehmen zu können.
Das Kindergeld wird dabei angerechnet. Schon lange Kritikpunkt von Sozialverbänden. Sie setzen deshalb auf eine andere Lösung.
Wir brauchen eine eigene Kindergrundsicherung, die ungefähr, sagt man mal, ein Drittel höher liegt wie der Regelsatz für Kinder.
Etwa 300 Euro wären das, pro Kind zusätzlich zu Hartz IV. Aber ob Hartz IV oder schlecht bezahlter Job, für alle ein Riesenproblem ist der Wohnungsmangel. Auch wenn Baden-Württemberg inzwischen mehr baut, im ganzen Land gibt es nur knapp 54.000 Sozialwohnungen, kritisiert der Mieterbund, bei 11 Millionen Einwohnern. Räumliche Enge, keine Betreuung fürs Kind, Jobverlust. Während der Corona-Krise hätten die Probleme zugenommen. Ein Zeichen dafür, bundesweit hätten sich die Anträge für den Kinderzuschlag verdreifacht auf 900.000, sagt Annette Heißritter. Bekommen können den Familien mit kleinem Einkommen, je nachdem, was sie auch für Miete zahlen müssen.
Der Kinderzuschlag, das ist so ein gutes Indiz und ein Parameter, weil er letztendlich Familien, die so knapp über dem Existenzminimum liegen, helfen soll, nicht in das Existenzminimum hineinzufallen.
Die grün-schwarze Regierung in Baden-Württemberg tue schon viel gegen Armut, betonen die Sozialverbände. Sie schaue erstmals genau hin, fördert gesunde Ernährung an Schulen, die Beratung Alleinerziehender oder eben Sprachkurse für geflüchtete Eltern. Mit dem Geld aus dem Digitalpakt des Bundes werden endlich 300.000 Tablets und Laptops angeschafft. Aber da gehe noch mehr. Was auf jeden Fall hilft, um den Armutskreislauf zu durchbrechen, Bildung. Das zeigen viele Studien. Auch Ali hat ein klares Ziel. Er will selbst Lehrer werden, an der Grundschule zum Beispiel. Er strengt sich an jetzt in der 9. Klasse seiner Gemeinschaftsschule, auch wenn es schwer fällt nach dem ganzen Unterrichtsausfall.
Es ist viel schwieriger geworden, also für mich am meisten aus der Klasse, glaube ich.
Eigentlich hätte diese Woche sein Berufspraktikum an einer Schule angefangen. Leider wurde es erstmal vertagt, wegen Corona. Aber Ali bleibt dran.
Kinderarmut in Baden-Württemberg. Sie hörten eine Reportage unserer Korrespondentin Katharina Toms. Und hier geht es weiter mit der Sendung Campus und Karriere. Mein Kollege Armin Himmelrath übernimmt und er wird über die sozialen Folgen von Schulschließungen sprechen mit der Bildungsökonomin und Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin, Jutta Almendinger. Und mit diesem Programmhinweis endet die Sendung Deutschland heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Claudia Hennen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.